Herzlich willkommen zum Gottesdienst-Podcast der Kreuzkirche am 28. Juni 2020. Schön, dass ihr euch heute den Podcast anhört. Am Mikrofon sind Andreas Ullner, Rebecca Borchardt und mein Name ist Wilfried Kramer. Unser Dank geht an Yukiko Döhlert und ihr Team, die uns musikalisch begleiten. Die Lieder wurden bereits vorher aufgenommen. Danken möchten wir an dieser Stelle auch wieder allen Aktiven, die ehrenamtlich in unserer Gemeinde tätig sind. Ich finde es sehr gut, dass wir neben den Gott sei Dank wieder stattfindenden Gottesdiensten diese Podcasts eingerichtet haben. Dadurch haben wir die Möglichkeit, doch all diejenigen zu erreichen, die aus welchen Gründen auch immer nicht zum Live-Gottesdienst kommen können. Corona hat uns nun schon eine geraume Zeit im Griff und hat das Leben weltweit total verändert. Mit der Pandemie und den mit ihr aufgekommenen Regeln gehen wir Menschen unterschiedlich um. Einerseits haben wir das Gefühl, durch die vielen Lockerungen, dass bald alles wieder so wie früher sein wird, nach dem Motto, ach komm, so schlimm ist es doch schon lange nicht mehr. Andererseits sind wir verunsichert und denken, lass uns lieber vorsichtig bleiben, denn es ist noch nicht vorbei. Gerade wenn wir von steigenden Infektionszahlen und drohenden Lockdowns in einzelnen Regionen hören. Diese Unsicherheit begleitet uns. Da können wir froh und dankbar sein, dass wir unseren Herrn und Gott haben. Ich denke in dieser Zeit häufig an die beschriebene Situation in Markus 4, Verse 35 bis 41, wie Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth unterwegs ist und der Sturm losbricht. Die Jünger waren verunsichert und ängstlich. Als Jesus den Sturm zum Schweigen gebracht hatte, fragte er die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ich glaube, wir haben die Zuversicht und den festen Glauben an Gott, der gerade in dieser Zeit bei uns ist und uns fest an die Hand nimmt, egal was passiert. Was hält dich, Andreas, aufrecht und macht dich zuversichtlich, gerade in dieser schwierigen Zeit?
Ja, hallo erstmal an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Was hält mich aufrecht oder macht mich zuversichtlich? Nun, Menschen, die vernünftig reagieren, dabei aber gelassen bleiben und denen trotz der Einschränkung Lebensfreude abzuspüren ist. Also das macht mir richtig Mut, dass die Leute so nicht unterkriegen lassen, ja, und das Lachen auch nicht verlernen. Überhaupt Beziehungen. Ich spüre intensiver als sonst, wie wichtig sie mir sind. Und sonst, naja, große Sprünge machen wir gerade nicht. Ich lerne gerade Achtsamkeit für eher die kleinen Freuden am Wegesrand, die aber auch ganz beachtlich sind.
Das stimmt. Ja, mir ist aufgefallen, dass du, Andreas, einen noch engeren Kontakt zu den Gemeindemitgliedern hast als vor der Pandemie. Siehst du das eigentlich auch so?
Das ist schön, wenn du das so sagst. Aus meiner Sicht stimmt es leider nur teilweise. Einerseits gibt es Mitarbeitende, die sich intensiv reinhängen und Gemeindeleben auch in Corona-Zeiten gestalten. Da gibt es schon sehr intensiven Kontakt, ja, wenn auch jetzt häufig über Videokonferenzen oder Telefon, jetzt auch wieder mehr und mehr live. Zu vielen anderen gilt das und galt das nicht. Krankenbesuche zum Beispiel waren ja monatelang überhaupt nicht möglich. So langsam wird's wieder. Ich hoffe, uns bleibt eine zweite Welle erspart und wir können vorsichtig auch wieder persönlich in Kontakt treten. Freue ich mich jedenfalls drauf und erwarte das dringend.
Ja, ich hoffe auch, dass uns eine zweite Welle erspart bleibt. Ich möchte jetzt mit uns beten. Herr, du bist bei uns. Du begleitest uns jeden Tag, schenkst uns immer wieder neues Licht und vor allem Zuversicht. Und dafür danken wir dir. Danke, dass du deine schützende Hand über uns hältst. So sind wir doch geborgen. Und so bitten wir dich auch für unsere Schwachen und Kranken, stehe du ihnen bei und gib ihnen Kraft und Zuversicht. Bitte, Herr, inspiriere und bewege uns und lass uns dich an unserer Seite spüren. Amen. Herzlich gratulieren wir allen, die in der vergangenen Woche Geburtstag hatten. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir die Namen nicht nennen. Wir haben für euch Geburtstagskinder folgenden Segensspruch. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauert. Psalm 34, Vers 9. Also, lieben Geburtstagskindern, herzlichen Glückwunsch, alles, alles Gute, und wir hören jetzt das Lied Befreit durch deine Gnade, auch für euch.
Auch in Corona-Zeiten haben viele Mitarbeiter in der Gemeinde weiter geplant, entwickelt und gewerkelt. So gab es eine kleine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Rebecca Borchert, die einen ganz neuen Typ von Kleingruppen entwickelt hat, die Fokusgruppen lebendig. Rebecca Borchert ist Diakonin in der Gemeindeleitung und zuständig für Hauskreise und Kleingruppen, und sie ist hier in unserem improvisierten Kinderraumstudio. Rebecca, bald geht's los mit den neuen Kleingruppen. Was erwartet uns da?
Ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich starten können. Wir hatten das Programm schon Anfang des Jahres entwickelt, hatten ursprünglich geplant, dass es im April losgehen kann. Jetzt ist es ja endlich wieder möglich, dass sich auch 10 Personen aus verschiedenen Haushalten treffen können. Und wir laden ganz, ganz herzlich ein zu diesen neuen Fokusgruppen. Hauskreise gibt es bei uns in der Gemeinde ja schon seit längerem. Das sind oft langjährig bestehende Gruppen. Viele kennen sich da schon sehr, sehr gut über viele Jahrzehnte. Wir haben aber gemerkt, dass es für neue Menschen, die neu in unsere Gemeinde kommen, nicht immer so ganz einfach ist, in diesen Hauskreisen anzukommen. Da sind vielleicht auch Hemmungen, weil sich ja viele schon so gut kennen. Und wir haben gesagt, es braucht einfach nochmal eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Hauskreisen und haben uns deshalb für diese Fokusgruppen entschieden. Fokusgruppen, das sind zeitlich befristete Gruppen, maximal 10 Personen, die sich für einen befristeten Zeitraum treffen. Das heißt, jeder, der sich dort anmeldet, der verpflichtet sich nicht auf Lebenszeit in dieser Gruppe teilzunehmen, sondern hat die Möglichkeit, in dieser Zeit Kontakte zu anderen zu treffen und auch gemeinsam im Glauben zu wachsen. Das Motto unserer Gemeinde heißt ja auch, gemeinsam Gott begegnen. In diesen Gruppen orientieren wir uns stark an dem Buch von Michael Herbst, der das auch lebendig genannt hat. Darum geht es, wie wir in unserem Glauben erwachsen werden können, wie wir unser Christsein im Alltag leben können. Andreas Ullner wird in seiner Predigt ja auch dazu noch mal etwas sagen. Es wird in jedem dieser Treffen Zeit sein, sich persönlich kennenzulernen, die Kontakte in die Gemeinde zu vertiefen. Es wird ein Bibeltext gemeinsam gelesen und sich darüber ausgetauscht. Für jede Woche gibt es dann auch eine kleine Hausaufgabe, wo man das Gehörte einfach nochmal im Alltag vertiefen kann. Wir haben bereits 5 Gruppen am Start, die Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag abends stattfinden und eine Gruppe, die Dienstag nachmittags stattfindet. Es gibt also eine große Auswahl. Jeder, der teilnehmen möchte, ihr seid herzlich willkommen, euch anzumelden. Das geht zum Beispiel über Church Tools. Man kann eine E-Mail an das Gemeindebüro schreiben und bald wird auch eine Anmeldung über die Homepage möglich sein. Herzliche Einladung, dabei zu sein.
Ja, das Team hat ja im Grunde ein Material entwickelt, was über mehrere Monate läuft. Du hast vorhin gesagt, das soll für neue Leute sein. Du bist jetzt schon ein paar Jahrzehnte im Glauben. Wäre das auch für dich was?
Auf jeden Fall. Es gibt ja viele Themen, die man sicherlich schon mal gehört hat, zum Beispiel die Grundlage von allem Gnade oder was bedeutet Glaube in meinem Berufsleben. Und trotzdem ist es ja wichtig, dass sich der Glaube immer wieder verändert, an neue Lebenssituationen anpasst. Man macht Erfahrungen, gute und schlechte. Und ja, wie bei Beziehungen das ja auch immer ist, sie sind lebendig, wenn man sich neu kennenlernt immer wieder und immer wieder neu aufeinander einlässt. Und das Schöne ist ja, dass man hier mit den Fokusgruppen auch die Möglichkeit hat, mit Menschen in Kontakt zu kommen aus der Gemeinde oder von außerhalb, die man vielleicht noch nicht so gut kennt. Dadurch kann man einfach auch nochmal ganz neue Impulse für das eigene Glaubensleben bekommen.
Ich habe das Buch ja auch gelesen. Also was mich fasziniert, ist, dass es auch sehr biblisch fundiert ist. Es geht wirklich aus von der biblischen Botschaft und hilft sie gerade in unsere Zeit hineinzubringen und zwar zu einem mündigen Christsein. Mündig heißt ja, man kann mit dem Mund auch was machen. Ja, man kann hinterher auch sagen, was man da glaubt und was man da denkt und kriegt eine viel selbstständigere Haltung. Also durchaus faszinierend für Leute, die neu sind im Glauben, aber auch für Leute, die schon lange unterwegs sind. Probiert es doch einfach mal aus.
Ich würde mich auf jeden Fall sehr über zahlreiche Anmeldungen freuen.
Und wer steht bei all dem im Mittelpunkt? Es ist Gott selbst. Du bist der Mittelpunkt in unserem Leben. Das ist jetzt das Lied, mit dem wir Gott feiern.
Der Mittelpunkt in meiner Stadt.
Kommen wir jetzt zu den Informationen. Deborah Rakas hat mich gebeten, die Werbetrommel zu rühren und auf das Markus-Theater hinzuweisen, welches hoffentlich an einem Wochenende im Oktober stattfinden kann. Ein endgültiger Termin steht noch nicht fest. Es werden noch dringend männliche Schauspieler gesucht und auch zusätzliche Frauen sind noch gerne gesehen. Es muss keine schauspielerische Vorerfahrung gegeben sein. Es geht vielmehr um die persönliche Erfahrung und Auseinandersetzung mit dem Markus-Evangelium. Ab dem Alter von 15 Jahren kann jeder mitmachen, der sich für diese Erfahrung interessiert. Also der Aufruf lautet: Seid mutig und lasst euch ins Abenteuer fallen. Es kann nichts passieren, außer dass wir die Geschichte Jesu besser verstehen. Und geht gerne ins Gebet dafür, damit dieses Projekt lebendig werden kann. Die Kollekte ist heute für die Gemeinde bestimmt. Die Kontaktdaten hierzu findet ihr in der Kreuzkirchenpost oder auf der Webseite der Kreuzkirche Mainz. Ja, und die Predigt hält heute Andreas. Und es geht um die Phasen des Glaubens mit der Grundfrage: Wie werden wir mündige Christen?
Genau. Und eigentlich ist es gar nicht eine Predigt von mir, sondern ein Kapitel aus dem Buch von Michael Herbst, was ich vortrage, natürlich ein bisschen als Predigt aufgearbeitet. Das heißt, alle, die sich überlegen, ist das vom Stil her etwas für mich, die können da etwas davon mitbekommen. Und es geht auch um das Anliegen, das mündig, das Erwachsenwerden im Glauben. Und dazu passt dann auch das folgende Lied, No Longer Slaves. Es geht darum, nicht mehr länger als Sklaven zu leben. Das kann natürlich wörtlich verstanden werden, aber es gibt ja auch viel, was uns innerlich fertig macht und unterdrückt. Wie können wir uns aufrichten, lebendig, mündig, frei? Das ist ja auch das Thema der Fokusgruppen und eben das Thema der jetzt gleich kommenden Predigten. Im Refrain heißt es übrigens: Ich bin kein Sklave der Angst mehr, ich bin ein Kind Gottes. Singt es gern zu Hause und singt es mit Überzeugung mit. Es ist ziemlich aufregend zuzusehen, wenn kleine Menschen wachsen. Ich erlebe gerade meine Enkelkinder, leider nur im Urlaub, weil wir weit entfernt wohnen. Der eine, wenige Monate alt, ist nähebedürftig. Zum Einschlafen möchte er am liebsten rumgetragen werden, was mich zu längeren Spaziergängen gebracht hat. Die andere, 2,5, ist wild und unabhängig. Sie plappert fröhlich in Deutsch und Englisch, weil sie zweisprachig erzogen wird. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, hat sie einen Entwicklungssprung gemacht. Das ist echt eine Freude zu sehen. Es gibt solches Wachstum auch im Glauben, in unserer Beziehung zu Gott. Auch da bleiben wir nicht am Anfang stehen, sondern gehen weiter, wir wachsen. Nicht immer hat man den Eindruck, dass Gemeinden dieses Wachstum herausfordern und fördern. Manchmal hat man auch den Eindruck, eine Gemeinde ist schon zufrieden, solange die Leute nicht weglaufen. Kirche steht im Ruf, Menschen und sich selbst ständig zu bestätigen. Sie sagen, es ist okay, wie du bist. So weit, so gut. Aber dann kommt der zweite Satz. Und es ist okay, wenn du ewig so bleibst, wie du bist. Und das sehe ich definitiv anders. Ich glaube, es ist völlig normal zu wachsen. Gesundes Leben wächst. Das Verhältnis zu Jesus ist ein Verhältnis, das uns in jeder Hinsicht verändert, verwandelt, zum Besseren hin wachsen lässt. Die Gemeinde ist ein Ort des Wachstums, nicht des Stillstands. Gottes Geist setzt in uns lauter kleine Wachstumsimpulse, sodass sich unser Leben wandelt, fortwährend, immer wieder. Dabei spielt die Bibel eine herausragende Rolle. Wie können wir das herausholen? Nun, wir lesen in einer der späteren Schriften der Bibel, 2. Timotheus 3, ab Vers 14, hier die Übersetzung der Basisbibel. Du aber sollst an dem festhalten, was du gelernt und worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren. Und du kennst von klein auf die heiligen Schriften. Daraus kannst du die nötige Weisheit erhalten, um durch den Glauben an Christus Jesus gerettet zu werden. Dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. Sie hilft dabei, recht zu lehren, die Irrenden zurechtzuweisen und zu bessern und ebenso dazu, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. Damit ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung stellt, gut ausgerüstet. Er ist auf alle Aufgaben seines Dienstes vorbereitet. Soweit der 2. Timotheusbrief. Warum lesen wir eigentlich die Bibel? Um gebildeter zu werden? Um bibelfester argumentieren zu können? Um den Predigern besser auf die Finger zu schauen? Sicher, das wird alles auch passieren, aber vor allem aus einem Grund. Das Wort der Bibel wird uns wachsen lassen. Es wird uns vergewissern, trösten, aufrichten, klarer denken und Zusammenhänge verstehen lassen. Die Bibel, die wir lesen, wird uns verändern, und zwar so, dass wir als Menschen und Kinder Gottes nicht schrumpfen, sondern wachsen. Der Wachstumsprozess des Glaubens lässt sich in 4 Phasen gut beschreiben. Erstens der Ausgangspunkt. Die erste Phase ist der Ort, von dem wir alle herkommen. Es ist das Stadium des Nichtglaubens. Vielleicht sagen manche, ja, genau, da bin ich. Und andere, da war ich nie. Schon als Kind habe ich irgendwie geglaubt, haben mich meine Eltern im Glauben erzogen. Aber wie auch immer das ist, irgendwann haben Christen angefangen, ihr Leben bewusst zu leben und sich Fragen zu stellen. Was ist mir wichtig? Was möchte ich erreichen? Was halte ich für richtig oder falsch? Wer will ich sein und was möchte ich werden? In der ersten Phase sind wir ein bisschen selbst wie Gott. Ich meine das nicht so, dass wir morgens aufwachen und uns vor den Spiegel stellen und Anbetungslieder singen. Und selbst meine ich, das gibt's auch. Aber wir sind vielmehr im Sinne Gott, dass wir selbst unser Leben regieren. Wir sind unser oberster Chef. Wir sitzen am Steuer. Wir bestimmen die Richtung, entscheiden, ob es rechts oder links rum geht, ob wir Gas geben oder bremsen. Das kann echt gut funktionieren oder auch weniger gut. Vielleicht läuft ja unser Leben gerade sehr gut. Wir haben einen Job, eine nette Familie, gute Freunde, ein ordentliches Einkommen und trotzdem kriegen wir eine Krise. Das muss gar keine Katastrophe sein, die dahinter steckt. Es kann schlicht etwas sein, was ich schon bei atheistischen Philosophen gelesen habe. Es geht uns gut, wir würden uns so gerne bedanken, wissen nur nicht bei wem. Oder es kann sein, dass wir alles Gute haben, von dem wir träumen, und doch nagt eine Unzufriedenheit an uns. Wie? Das war's? Mehr gibt's nicht? Wozu bin ich da? Fragen wir dann. Meine Seele ist nicht satt. Es kann auch sein, dass es gerade nicht gut läuft. Dann zeigt uns das Leben seine dunklen Seiten. Ich muss das gar nicht alles aufzählen, was es sein kann. Ist bei jedem vielleicht etwas anders. Wir fragen, was oder wer uns jetzt hält, hilft, rettet, erlöst. Und so kommen wir irgendwann an den Rand der Phase 1. Der Schritt aus der Phase heraus ist dann die Entscheidung zu sagen, Gott, du übernimmst mein Leben. Ich übergebe dir die Schlüssel für mein Leben. Ich komme aus einer Generation, in der der Führerschein noch eine wichtige Stufe des Lebens war. Heute ist das vielen nicht mehr so wichtig, uns war es das. Sonst saß ich hinten, jetzt am Steuer. Meine Eltern haben sich todesmutig meinen fragwürdigen Fahrkünsten überlassen. Im Grunde passiert sowas, wenn wir Phase 1 verlassen, aber nicht mit einem riskanten 18-Jährigen, sondern mit dem treuen Gott selbst am Steuer. Wir überlassen ihm die Schlüssel, rücken zur Seite, übernehmen den Platz des Beifahrers, geben Kontrolle ab, vertrauen uns den göttlichen Fahrkünsten an und lassen uns dahin fahren, wo er uns hinfahren möchte, mit unserem Heiligblechle, dem einzig Leben, das wir haben. Die Bibel erzählt Geschichten von Menschen, die genau das erlebt haben. Von Menschen, die ohne Gott in der Welt lebten, ihre Freuden, ihre Krisen. Und plötzlich trat Gott in ihr Leben und es begann ein Ringen um Vertrauen. Durch Zweifel hindurch, hin zu einem Ja zu Gott. Volles Risiko. Der Schlüssel in der Hand Gottes. Typisch dafür ist ein Mann mit Namen Simon. Später sollte er als Petrus berühmt werden. Ein erfolgreicher Fischer, wie kommt der dazu, Jesus zu folgen? Bei ihm beginnt es auch nicht mit einer schlimmen Niederlage oder so oder einer Krise seines Lebens. Sowas gibt es ja auch, dass dann ein Weg mit Gott beginnt. Aber er hat gerade die erfolgreichste geschäftliche Aktion erlebt, die er je hatte. Er hat mehr Fische gefangen als je zuvor und doch bricht sein Lebensentwurf zusammen. Er schaut Jesus an und Jesus schaut ihn an. Und in dem Moment spürt Simon, dass sein Leben ohne Gott ein einziger großer Fehler ist. Er sieht Jesus, diesen einen, der nichts als Liebe und Güte ausstrahlt, und er merkt, so bin ich nicht. Ich bin völlig auf dem falschen Weg. Doch Jesus tut das, was seither Menschen überrascht, weil er es bis heute tut. Er verurteilt Simon nicht. Er ruft ihn. Hey, du kannst Größeres erleben als Fische fangen. Komm mit mir. Und Simon geht mit. Nachzulesen, Lukas 5. Wir lernen in der Bibel, wie es ist, den ersten Schritt zu tun. Und dann der zweite Schritt, die Zeit der Regeln. Ich nenne es die Zeit der Spielregeln, Übungen oder auch Überzeugungen. Und das ist jetzt ein ganz spannendes Stadium. Alles ist irgendwie neu, aufregend, alles scheint viel klarer. Nie zuvor waren wir an diesem Ort. Wir haben herausgefunden, dass Gott wirklich da ist. Die Ungewissheit ist weg, Sicherheit ist da. Sinnlosigkeit ist weg, Sinn ist da. Vielleicht hat uns Gott an einer entscheidenden Stelle aus irgendeinem dunklen Loch rausgeholt. Vielleicht ging es uns auch gut, wie dem Petrus. Doch jetzt fangen wir an, das Leben mit Gott einzuüben. Der Glaube ist ja zuerst mal eine bestimmte Weise, das Leben zu sehen und zu leben. Und dazu gehört, dass wir Spielregeln lernen. Das findet Gott gut, das dagegen findet er nicht gut. Verzeihen, geben, sich hingeben, beten, lieben, dienen, das ist gut. Raffgierig sein, zornig, gehässig, eigensinnig, grenzenlos, begehrend, das ist schlecht. Und dann machen wir uns mit den Übungen des Glaubens vertraut. Wir lernen zu beten, Wir wissen, dass wir nicht mehr alleine Christen sind, dass andere dazugehören, dass der Gottesdienst am Sonntag für ein Leben mit Gott unverzichtbar ist. Es ist vieles ganz einfach, glasklar und richtig. Wir eignen uns die Überzeugungen an, auf die es ankommt. Jesus ist der Herr, er hat mich mit Gott versöhnt, er zeigt mir den richtigen Weg. Wenn ich ihm nur vertraue und folge, passieren viele gute Dinge. Eines Tages wird er zurückkommen auf die Erde und dann wird alles wieder so sein, wie es sein soll, endlich. Und bis dahin gilt, möglichst viele Menschen für dieses neue Leben mit Jesus zu gewinnen. Es ist ein Abenteuer, diese Phase zu durchleben. Wer noch nie den Schritt getan hat aus dem Nicht-Glauben in diese Anfangsphase des Glaubens, der verpasst so viel. Er verpasst das Wissen, ich war verloren und ich bin gefunden. Ich war draußen, jetzt bin ich drin. Petrus ist auf diesem Weg vorangegangen. Er war tagtäglich mit Jesus zusammen und hat sich alles abgeschaut, was er sich nur abschauen konnte. Jesus hat mit ihm geredet und allmählich lernte er, wie man betet, wie man in den alltäglichen Dingen der Fürsorge Gottes vertraut. Er lernt, wie man einen guten Mitarbeiter von Jesus wird und vieles mehr. Aber diese zweite Phase hat auch ihre Grenzen und ihre Schatten. Wenn man zu lange in Phase 2 bleibt, dann wird man zu einem seltsamen Christenmenschen, der unbeirrbar, aber doch ein bisschen merkwürdig ist. Phase 2 ist absolut wichtig, aber eben in dem Sinne wichtig, wie das Laufen und Sprechenlernen des Kleinkindes wichtig ist. Wer zu lange in dieser Phase bleibt, könnte ein bisschen unausstehlich werden. Vor allem gegenüber Menschen, die nicht glauben oder deren Leben nicht glatt läuft. Unausstehlich, weil unbarmherzig. Unbarmherzig, weil ein bisschen zu selbstgewiss. In Phase 2 funktioniert der Glaube ja nach Regeln, nach unverrückbaren Formeln. Wer mehr betet, der empfängt. Wer gehorcht, wird gesegnet. Wer Gott vertraut, muss sich vor dem Leben nicht fürchten. Keine Ehe muss scheitern, wenn sich beide an Gottes Gebot halten. Wer Gott ehrt, wird ein gutes Leben leben. Die Welt ist schwarz oder weiß, gut oder böse. Paulus sagt, dass wir uns in dieser Phase von Milch ernähren, nicht von Schwarzbrot. Bleiben wir zu lange in dieser Phase, besteht die Gefahr, dass der Kontakt zu anderen Menschen so eine kämpferische Note bekommt. Sie müssen doch von diesem Glauben erfahren. Sie müssen doch verstehen, dass sie Sünder sind. Wie kann man nur anders als glauben? Tapferes Zeugnis, klare Haltung. Das ist der Glanz. Ein Hang zur Unduldsamkeit und ein Hauch Fanatismus. Das ist das Elend von Phase 2. In der Bibel gibt es viele Phase 2 Menschen. Petrus ist ein leidenschaftlicher Vertreter davon. Er hat ja alles aufgegeben, er hat ganz auf Jesus gesetzt und erstaunt, es war richtig so. Es ist so gut. Aber er weiß nun auch genau, wie das Leben mit Gott funktionieren soll. Er kennt keinen Zweifel, wenn es darum geht, was Jesus anständigerweise tun darf oder was nicht. Dass Jesus ins Leiden geht, ist bei ihm im Plan nicht drin. Also greift er auch schon mal zum Schwert und haut einem Gegner das Ohr ab. Er hat klare Auffassungen, die Jesus meist nicht in Frage stellt. Du bist der Gesalbte, der ersehnte Befreier und Erlöser. Petrus ist leidenschaftlich, mit dem Mund immer vorweg. Seine Überzeugungen lassen keinen Platz für Zweifel. Aber sein Weg ist noch lange nicht am Ende. Wer in dieser Phase festhält, wird irgendwann starr. Das System muss geschützt werden, selbst wenn Zweifel kommen oder wenn vielleicht irgendwas nicht wie gedacht funktioniert. Wenn wir offen sind für Gott, führt er uns in die dritte Phase, durch Zweifel und Tiefen. Und das ist nun ein Wachstumsschritt, der richtig wehtun kann. Ich nenne es Zweifel und Tiefgang. Häufig kommen wir in diese Phase, wenn Gott uns bestimmte Erfahrungen mit uns selbst machen lässt. Oder auch wenn die Dinge bei Menschen, die uns am Herzen liegen, schiefgehen, wenn ein Gebet um Heilung nicht erhört wird. Oder unser tapferes Zeugnis trifft auf Menschen, die uns fragen, ey, geht's dir eigentlich um mich oder bin ich nur ein Kreuzzugsopfer? Es kann sein, dass eine Ehe zerbricht. Ein Kind gerät nicht so, wie er hofft, obwohl doch alles haben wir richtig machen wollen. Eine Firma geht in Konkurs. Um diese Zeit zu bewältigen, brauchen wir Hilfe, Gesprächspartner, Wachstumsbegleiter. Menschen, die auch noch an uns glauben, wenn wir es selbst nicht mehr können. Und an Gott. Petrus erlebt, dass Leiden zum Glauben gehört. Er merkt, es geht nicht immer schneller, schöner, besser. In der Zeit der Wachstumsschmerzen lesen wir auch die Bibel anders. Petrus an unserer Seite, wir in der Geschichte eines Petrus tiefer drin, tiefer geborgen, tiefer gehalten, als wir es bisher merkten. Und dann spüren wir, so schlecht steht's um uns gar nicht. Petrus enttäuscht Jesus und ist von sich selbst enttäuscht. Petrus weint bitter. Er lässt Jesus im Stich. Er redet Unsinn über seinen Herrn. Er ist nicht da, als Jesus ihn so dringend braucht. Er wärmt sich lieber am Feuer mit denen, denen Jesus egal ist. Aber Jesus lässt Petrus nicht im Stich. Jesus lässt sich nicht von Petrus trennen. Jesus ist da, als Petrus ihn am dringendsten braucht. Jesus geht durch die Hölle für den untreuen Freund. Jesus liebt ihn trotzdem. Jesus lässt lieber sein Leben als seinen Freund los. Und wir lesen es, können es nicht fassen. Und dann müssen wir denken, das ist ja meine Geschichte. Und dann stehen wir plötzlich in der vierten Phase. Vertrauen und Anbetung. Wir haben jetzt nicht mehr Formeln und einfache Wahrheiten. Wir wissen jetzt, dass das Leben und der Glaube komplizierter sind. Alles, was wir in der Phase 2 gelernt haben, ist ja wahr, es ist wirklich wahr. Aber es ist nicht wahr wie eine Formel, wie eine Sammlung von Sätzen, die die Welt erklären. Ja, wer betet, wird erhört. Aber nicht immer so, wie er wollte. Ja, mit Jesus wird das Leben gut, aber das bewahrt uns nicht vor schweren Erfahrungen. Ja, Jesus verändert mein Leben, aber solange ich lebe, gibt es viele dunkle Möglichkeiten in meiner Seele. Ich lebe vom Erbarmen Gottes, der nicht müde wird zu verzeihen. Und dann kann ich doch nicht anders, als auch mit anderen Menschen Erbarmen zu haben. Und wenn es schwer und dunkel wird, dann ist er da. Er hält mich über dem Abgrund. Er ist in der tiefsten Tiefe bei mir. Gerade wenn ich unten bin, ist er da. Wo ich ihn nie erwartet hätte, kommt er mir mit Güte, Wärme, Freundlichkeit, Kraft und Hoffnung entgegen. Das hätte ich in guten Tagen nie geahnt. Jetzt wächst der Glaube in die Tiefe. Jetzt ist es Vertrauen, nicht nur unumstößliche Sicherheit eines Glaubenssystems. Jetzt ist es Liebe, die sich in Anbetung äußert. Nicht nur Kenntnis der Wahrheiten, die ich mit eiserner Gewissheit vertrete. Ich drohte so tief zu fallen und landete in Gottes sanften Händen. In der Bibel treffen wir auf Menschen, die so in die Tiefe wuchsen. Petrus kann am Ende nur noch sagen, dass er Jesus liebt. Alles andere, alle Selbstgewissheit, alles Gedröhne ist weg. Lest mal nach Johannes 21. Aber nun wird er zu dem, der die erste Gemeinde mit aufbaut. Mit Kraft und Überzeugung predigt er Menschen und die werden gewonnen. Am Ende wird er in den Tod gehen für Jesus und er ist bereit dazu. Wenn wir seine Geschichte lesen, lesen wir uns hinein in diese Geschichte des Wachsens. Das Aufregende ist, dass Gott uns durch Lebenserfahrungen führt, aber durch Leseerfahrungen tröstet, vergewissert und im Glauben neu beheimatet. Das Lesen erst deutet unser Leben und das Wort verändert uns. Darum lesen wir die Bibel. Dieses Wachstum, was ich beschrieben habe, geht nur nicht von 1 nach 4 und das war's dann. Wenn man 4 hat, dann feiern und Schluss, sondern wir durchlaufen diese Phasen wieder und wieder, vielleicht aber auf Dauer mit immer mehr Phase 4. Vielleicht so, dass sich das unserem Leben tief einprägt, was wir hier gelernt, gelebt und gelesen haben. Aber eins ist klar, Gott ist in jeder dieser Phasen unsere Hoffnung. Was hat das nun mit unseren Fokusgruppen zu tun? Nun, wir wollen genau solches Wachstum anregen. Und wir wollen uns auf diesem Weg gute Wegbegleiter sein. Und deshalb habe ich euch diese Predigt gehalten, eben inspiriert und geschrieben aus einem Kapitel des Buches von Michael Herbst, Lebendig. Ich lade euch herzlich ein, euch auf diesen Weg zu machen, nicht stehen zu bleiben. Immer wieder aufbrechen, Neues entdecken, lebendig eben. Und gleichzeitig zu wissen, wohin der Weg führt, und davon erzählt ja jetzt das Lied, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Singt es gerne, singt es von Herzen, und danach möchte ich noch um den Segen bitten. Segne uns und behüte uns. Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Und dieses leuchtende Gesicht Gottes, dieses strahlende Gesicht und dieser Friede, der begleite euch durch die kommende Woche. Bis bald mal persönlich oder auch wieder hier im Podcast. Auf Wiederhören.